Ich möchte uns auch alle ganz herzlich begrüßen im Namen des Herrn Jesus. Und wir haben ja heute einen ganz besonderen Tag, wo die Schrift einerseits den Begriff des Abendmahls auch verwendet, aber es ist auf der anderen Seite insofern ein ganz besonderer Tag, weil es auch eine Feier ist. Das heißt, eine ganz besondere Handlung im Leben auch der Gläubigen. Und wir wollen so eintauchen in dieses Thema, und ich habe überschrieben den Gedanken für heute Morgen, das Mahl des Herrn. Und aus dem verlesenen Kapitel wollen wir jetzt noch die Verse 17 bis 19 auch lesen. Matthäus 26 von Vers 17 an. Da heißt es so: Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und sagten zu ihm: Wo sollen wir dir das Passamal vorbereiten? Er sprach: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Stunde ist nahe. Ich will bei dir mit meinen Jüngern das Passa halten. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passa vor. In diesem 17. Vers ist die Rede von dem Tag der ungesäuerten Brote. Was sagt es für uns, die wir so fern eigentlich der jüdischen Kultur auch sind? Im jüdischen Kontext war das der Vorabend, bevor das Passa auch begann. Und da aber wiederum im jüdischen Verständnis der neue Tag am Abend begann und nicht so wie bei uns um 12 Uhr oder um 24 Uhr bei Nacht, ja, sondern bereits am Vorabend begann auch dieser Vortag. Darum wird es auch ja allgemein so angesehen, dass es, wenn wir jetzt an die Osterzeit auch denken, dass der Herr Jesus hier zusammenkam mit den Jüngern eben an dem Vorabend vor Karfreitag, das heißt am Donnerstagabend. Und jetzt haben wir wahrscheinlich schon etwas ein Verständnis, das Ganze, was hier der Herr Jesus eingesetzt hat, über was er gesprochen hat, das war sozusagen ein Tag, bevor er selber auch ans Kreuz ging und für uns gestorben ist. Und was uns hier nochmal sehr deutlich auffällt in diesem Zusammenhang, dass der Herr Jesus zuerst von dem Passamahl auch spricht. Und mir kamen so die Gedanken, als der Jesus mit den Jüngern dieses Passamahl gegessen hat, über was hat er nachgedacht? Was ist ihm möglicherweise durch den Kopf gegangen? Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, weil der Herr Jesus ja darauf bedacht war, immer den Plan Gottes, ja, seines Vaters mit ihm auch zu erfüllen. Und wir wissen, dass die ganze Bibel, das Alte Testament, alles in Christus zusammenläuft. Christus wäre sozusagen dieser rote Faden, der vom Alten Testament beginnt und in ihm auch die ganze Erfüllung auch ist. Und darum ist auch hier dieser Zusammenhang zwischen dem Abendmahl und dem Passamahl auch sehr, sehr interessant. Und zwar, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Jesus im Geiste, in Gedanken eben zurückgeführt wurde. Wann hat Gott das Passa auch eingesetzt? Und als Bibelleser wissen wir ja ganz genau, als das Volk Israel in Ägypten, in der Knechtschaft, auch 430 Jahre dort auch war, als die Zeit dann auch erfüllt war, hat Gott ja Mose berufen, um das Volk Israel auch rauszuführen ins Land Kanaan. Aber das Ganze geschah nicht einfach so, sondern wie gesagt, Gott hat seinen Plan und er benutzt auch Schattenbilder, um sein Volk auf ganz, ganz tiefe Wahrheiten auch vorzubereiten. Und so war ja die 10. Plage damals gewesen, was Gott gegen auch das Volk der Ägypter ausgesprochen hat, und zwar, dass die Erstgeburt, alle Erstgeburt im Lande sollte sterben. Und dann gibt er aber seinem Volk eine ganz besondere Anweisung. Und zwar hat er ja ihnen angewiesen, dass jeder Haushalt ein fehlerloses Lamm auch schlachten soll und dass man das Blut an den Türpfosten, an der Schwelle auch anstreichen soll. Und man hat dann das Lamm auch gebraten und man hat es mit ungesäuertem Brot und mit bitteren Kräutern auch gegessen. Und das Volk Israel, sie hat es wirklich im Glauben getan, weil Gott hat eindeutig Mose gesagt, jede Erstgeburt, sie wird sterben. Und gleichzeitig diese Ausnahme, wenn ihr anstreicht mit dem Blut die Türpfosten, die Schwelle, dann werde ich schonend an euch vorübergehen. Und das Volk Israel, das hat es im Glauben getan. Gott hatte so befohlen, wir machen es so. Und als das wirklich eingetroffen ist, hat Gott auch dem Volk Israel gesagt, sie sollen es immer wiederum halten, auch als ein Gedächtnis. Als da Jesus mit den Jüngern das Passamahl zu sich genommen hat, dann hat er eben vor sich das Lamm gesehen, er hat das Brot gesehen. An was hat Jesus gedacht? Aus der Schrift lesen wir, dass Gott es ihm ja klar gemacht hat, dass er selber dieses Lamm ist, das für die Welt Sünden sterben soll. Und ich weiß nicht, ob wir uns wirklich so hineinversetzen können, wenn man persönlich ja, diese ganze Zeremonie in dem Sinne so für die Jünger war das ja kein gewöhnliches Mahl. Das Passamahl, es war ja etwas Besonderes. Ja? Aber sie haben ja bei weitem nicht das gesehen, was der Herr Jesus gesehen hat. Und das aber persönlich, wie soll ich sagen, zu wissen, zu verstehen, hier ist das Lamm. Und ich persönlich muss morgen den gleichen Weg gehen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir uns menschlich überhaupt nicht so richtig vorstellen können, weil der Herr Jesus, er war ja auch Mensch gewesen. Ja? Er hat seine Gefühle gehabt, Emotionen gehabt, Gefühle gehabt. Und darum wissen wir, wie schwer für ihn dann auch dieser Kampf in Gethsemane war. Das heißt, er hat es ganz genau, ganz klar auch gesehen. Und Apostel Paulus, er schreibt es in 1. Korinther 5, Vers 7, sehr deutlich auch diesen Gedanken, denn auch unser Passahlamm, Christus, ist für uns geopfert. Genauso wie das Schaf damals geopfert wurde und sein Leben lassen musste, genauso hat es auch Christus getan. Und nun ist ja ein Zusammenhang hier ganz, ganz wichtig. Warum hat Gott das Blut oder diese Bedeutung in das Blut hineingelegt? Da wird uns schon in dem Alten Testament, 3. Mose 17, Vers 11, Folgendes gesagt: Denn des Leibes Leben ist im Blut Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um für eure Seelen Sühnung zu schaffen. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut, weil das Leben in ihm ist. Und für mich ist es immer wieder so interessant, wie genau Gottes Wort es nimmt. Wie genau. Wir tun ja im Allgemeinen schon sprechen. Ja, der Herr Jesus, er hat alles für uns getan, er ist für uns gestorben. Und das ist auch so. Aber meine Lieben, dieses Detail, dass Blut fließen musste, das war ganz, ganz wichtig für Gott. Und wir kennen auch diese Schriftstelle, als ein Kriegsknecht den Speer hineingesteckt hat und Blut tatsächlich von seiner Seite geflossen ist. Für Gott ist es nicht unwichtig. Es ist absolut auch hier von Bedeutung. Wir lesen 1. Petrus 1, Verse 18 bis 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst seid von eurer nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensweise, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ihr seid erlöst, jetzt nicht nur durch den Tod allgemein, ja, sondern auch hier Petrus, ihm war es wichtig, es hervorzuheben. Es ging wirklich um das Blut, das fließen musste und das uns auch Sühnung geschaffen hat. Das Blut Christi reinigt uns von aller Sünde. Wir haben hier ein Vers aus 1. Johannes 1, Vers 7. Das Blut Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das heißt, wenn ein Mensch zu Christus kommt und um Vergebung bittet, dann macht das Blut Jesu uns rein auch davon. Von aller Sünde, von aller Schuld, die wir auch begangen haben. Das Wort Gottes sagt uns aber noch, ich sag mal, eine Seite, und zwar in Hebräer 13, Vers 12. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk durch sein eigenes Blut heilige, draußen vor dem Tor gelitten. Und draußen vor dem Tor gelitten, das wird ja angewandt, dass Jesus ja draußen, ja, außerhalb Jerusalems, auf Golgatha auch gelitten hat für uns. Aber was meint hier, damit er das Volk durch sein eigenes Blut heilige? Auch hier wiederum, ja, das Sterben Jesu, das Blut, das geflossen ist, und jetzt diese Bedeutung, dass das Volk geheiligt wird. Heiligen bedeutet ja im Allgemeinen etwas weihen, das heißt Gemeinschaft zum einen und Verbindung mit Gott wiederum herstellen, aber das bedeutet auch, dass wenn etwas im Alten Testament auch geweiht wurde, dann wurde sozusagen aus dem gewöhnlichen Gebrauch weggenommen und dem Herrn geweiht. Und genau das Gleiche soll auch für uns gelten. Wir, die wir sozusagen durch die Sünde in all den weltlichen Bestrebungen, Gesinnungen unseres Herzens durchleben, wir sollen durch das Blut, das Jesus für uns hat gegeben, wir sollen aus der Welt, aus der Sünde herausgerissen werden und in Verbindung mit Gott auch gebracht werden. Hier der Gedanke, auch der Weihe, der Übergabe. Was wir noch haben, symbolisiert durch den Tod Jesu Christi, und zwar in Hebräer 10, Vers 19. Da heißt es so, Brüder, weil wir nun durch das Blut Jesu das zuversichtliche Vertrauen zum Eintritt ins Heiligtum haben. Wir wissen, als der Herr Jesus gestorben ist, dann ist der Vorhang im Tempel, der das Heilige von dem Allerheiligsten getrennt hat, der ist entzwei auch gerissen. Und alttestamentlich war es ja so, dass der Hohepriester nur einmal im Jahr ins Allerheiligste durfte, sozusagen in die Gegenwart Gottes. Aber jetzt lesen wir hier, dass das Blut Jesu uns den Zugang gibt zu der Herrlichkeit Gottes. Und dann dieser wunderbare Gedanke, dass durch das Blut Jesu wir das zuversichtliche Vertrauen haben. Wir sind jetzt sozusagen nicht auf einen Menschen, auf einen Hohenpriester angewiesen, der ein Mittler ist, sondern Jesus Christus, er ist selber dieser Hohepriester auch geworden, der für uns sozusagen jetzt das Opfer, das heißt sich selber Gott dargebracht auch hat. Das sind alle so einzelne Seiten, die mit dem Blut Jesu, das er für uns vergossen hat, auch zusammenhängen. Nun, mit dem Mahl des Herrn ist ja noch Folgendes verbunden, und zwar ein Erinnern, ein Gedächtnismahl, sagen wir auch dazu. Wir haben in Lukas 22, Vers 19 diese Aussage auch des Herrn Jesus, wie er sagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Und was meint es? Erinnert euch immer wiederum für das, was ich für euch auch getan habe. Und was hier auch so interessant ist, wenn wir weiter in die Apostelgeschichte auch reinschauen, mit welcher Selbstverständlichkeit damals die Urgemeinde auch das Abendmahl gefeiert hat. Und wir können nur daraus schließen, dass sie eben diese Anweisung des Herrn Jesus auch ganz, ganz praktisch befolgt haben. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber treu in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und wenn wir eben zu der Feier der Verordnungen zusammenkommen, dann wollen wir immer uns das in Erinnerung rufen, ins Gedächtnis rufen, es uns vor Augen stellen, was Jesus Christus für mich persönlich auch getan hat. Und hier ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Im Vergleich zu dem Alten Testament war es doch so, oder im Alten Testament musste ja immer wieder, jedes Jahr aufs Neue ein Opfer dargebracht werden für den Israeliten. Und was heißt es aber von Christus? Da heißt es so in Hebräer 9, Vers 28, so ist Christus einmal geopfert, um die Sünden vieler wegzunehmen. Beim zweiten Mal wird er ohne Sünde denen, die auf ihn warten, zur Rettung erscheinen. So ist Christus einmal geopfert. Es gibt kein anderes Opfer mehr, und darum ist es für uns so wichtig, sich zu erinnern an das Opfer, was Jesus Christus damals am Kreuz auf Golgatha für uns auch gebracht hat. Was drückt eigentlich das Abendmahl noch aus? Und hier ist so der Gedanke, den Apostel Paulus uns in 1. Korinther 10, Verse 16 und 17 auch überliefert hat. 1. Korinther 10 von Vers 16. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn wie es ein Brot ist, so sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle an einem Brot Anteil auch haben. Und hier kommt es so deutlich hervor, der Gedanke der Gemeinschaft. wenn wir zu dem Abendmahl zusammenkommen, meine Lieben, dann wollen wir nicht nur daran gedenken, was da Jesus für mich persönlich getan hat, das ist ganz, ganz wichtig, sondern auch die Gemeinschaft mit den Heiligen, mit den Kindern Gottes, sie wird hier zum Ausdruck gebracht. Und auch in diesem Bild des Brotes, was wir ja schon auch bei dem Passa haben, dieses Brot, was aus den einzelnen Körnern eben dann durch den Backprozess, ja erstmal gemahlen wird, dann durch den Backprozess zu einem Leib auch zusammenschmilzt. Genau das Gleiche möchte Gott uns auch heute vor Augen wiederum stellen, dass wir nicht nur für uns leben und wir nicht nur unsere persönliche sozusagen Beziehung zu Christus feiern, sondern wir anerkennen, dass wir ein Leib sind. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig, wir erkennen es an, Christus ist das Haupt des Leibes und so wie Gott einzelne Glieder an einem Körper geschaffen hat, so darf ich ein Glied an diesem Körper auch sein. Aber wir alle zusammen bilden einen Leib auch. Das Abendmahl, es gibt uns auch noch das Bild, da heißt es so in 1. Korinther 11, Vers 26, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Und hier wollen wir uns eigentlich Folgendes vor Augen führen. Warum ist eigentlich der Herr Jesus gestorben? Warum musste er sein Blut für uns auch vergießen? Ging es nicht darum, dass wir persönlich Vergebung auch erlangen? Wir haben in unseren Liederbüchern das Lied 272. Und da sagt der Liederdichter, mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung widerfahren, deren ich nicht wert. In dem zweiten Vers heißt es, ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Er hat mich mit sich selbst versöhnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Meine Lieben, diesen Gedanken zu verstehen. Jeder einzelne von uns, und hier ist ja immer dieser Gedanke, den wir im Hinterkopf haben, dass die Sünde ja zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. Zu allen Menschen, zu mir, zu dir, liebe Seele. Und darum haben wir ein Leben geführt, ein Lebensstil, das fern von Gott war. Wir haben Gott nicht anerkannt, wir haben ihm nicht gedient, wir haben ihn nicht geehrt, wir haben ihm nicht gedankt. Und darum haben wir uns vor ihm auch versündigt. Und wie wollen wir sozusagen diese Schuld aus dem Leben auch bringen? Ich hatte nichts als Zorn verdient, überhaupt nichts. Und dann aber persönlich zu begreifen, ja, weil Christus für mich gestorben ist und weil ich es im Glauben fassen konnte, tatsächlich, jetzt sind meine Sünden vergeben. Der Prophet Michael sagt so wunderbar, dass Gott alle Sünden an die tiefste Stelle des Meeres versenkt. Und was Gott sozusagen vergeben hat, das ist vergeben, meine Lieben. Hier ist wiederum so ein Gedanke, dass Menschen ja eine Not auch damit haben. Dass sie sagen, Mensch, ich habe vielleicht das oder jenes getan. Und manchmal kommen die Sachen immer wiederum zurück in mein Gedächtnis. Ich habe schon um Vergebung bei Gott auch gebeten. Aber die Sachen, sie kommen immer wiederum. Und man ist irgendwie so hin und her gerissen. Aber meine liebe Seele, ich möchte dich ermutigen. Möchte dich ermutigen, der Herr Jesus, er hat einmal das Opfer gebracht. Und wenn wir es im Glauben fassen, dann sind die Sünden vergeben. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Wenn wir zusammenkommen und das Abendmahl feiern, dann ist es, ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen kann, als eine Freude, als ein tiefer Friede, dass ich weiß, alle Schuld ist vergeben. Menschen, die im natürlichen Leben, ich sag mal, eine Schuld auf sich nehmen und ich sag mal, nur einen Kredit bei der Bank aufnehmen, ja, das ist auch eine Schuld, die wir zurückzahlen müssen. Sie haben manchmal ihre große Not, weil sie auf einmal irgendwie in Sorgen kommen. Mensch, wie schaut die konjunkturelle Lage aus? Wie schaut es in der Firma aus? Es sieht nicht gut aus, vielleicht werde ich arbeitslos. Und da kommen auf einmal Sorgen, wie soll ich den Kredit zurückzahlen? Und etwas, was ja so sicher geplant wurde, steht auf einem vor einem wie ein ganz, ganz großer Berg. Und wir empfinden hier wirklich, das ist eine Schuld. Ich muss sie zurückzahlen. Es gibt niemand, der für uns da einspringen wird. Aber meine Lieben, was ist das im Vergleich zu der Schuld, die über die Ewigkeit entscheidet, über den Ort, wo ein jeder Einzelne von uns die Ewigkeit verbringen wird. Und darum das richtige Verständnis auch der Schuld vor Gott, das bringt uns eigentlich zu diesem dankbaren Gedanken, meine Güte, ich persönlich habe Vergebung erlangt. Nun, meine Lieben, wem gilt das Abendmahl? Wer soll zusammenkommen und das Abendmahl auch feiern? Nun, zum einen hat der Jesus in Johannes 13 uns, als er die Fußwaschung eingesetzt hat, hat er zum Beispiel in dem Vers 15 Folgendes gesagt: Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und dann Vers 17, wenn ihr das wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Wie wichtig ist es für Gott, dass wir an dem Abendmahl, an der Fußwaschung teilnehmen? Wie wichtig ist es, liebe Seele, für dich persönlich, dass du daran teilnimmst? Ist es etwas, wo wir sagen, ja, wenn ich irgendwie Zeit habe, wenn die Umstände günstig sind, dann nehme ich halt teil. Wenn es halt irgendwie nicht passt, dann ist auch gut. Und überhaupt, es ist doch wichtig, dass ich erlöst bin, dass ich in der richtigen Beziehung zu Gott stehe, dann ist doch das völlig ausreichend. Und wir müssen sagen, ja natürlich, einerseits, wenn du erlöst bist, dann ist es ausreichend. Weißt du, aber wenn der Herr Jesus persönlich so viel Wert legt, dass er sagt, ich habe es persönlich euch gezeigt und tut auch danach. Und dann fügt er noch hinzu, und glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Dann ist hier, glaube ich, etwas mehr verbunden als, ich sag mal, was wir unter beliebig verstehen. Naja, mache ich oder mache ich nicht, ist ja völlig egal. Darum war es dem Herrn Jesus auch so wichtig, dass wir es immer wiederum auch feiern. Wir haben in der Bibel keinen Hinweis, wie oft wir das Ganze durchführen sollen. Wir feiern es gewöhnlich jetzt vor Ostern, vor Weihnachten, ja, so zweimal im Jahr. Aber das steht nicht in der Bibel drin. Man könnte das auch öfters feiern. Aber meine Lieben, es geht darum, dass wir es tun. Das ist wichtig. Und da möge sich auch an jeder Einzelne prüfen auch hierin. Und da möchte ich jetzt diese Überleitung machen auch zu den Versen, die Apostel Paulus uns hinterlassen hat in 1. Korinther 11 auch, von Vers 27, wo er darauf zu sprechen kommt: Wer nun unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein an dem Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst, und dann esse er von dem Brot und trinke aus dem Kelch. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selber zum Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Und dieser Gedanke, sich persönlich zu prüfen, der ist ja uns nicht neu. Ja, und wir verstehen das im Allgemeinen doch so, dass ja, wir sollen uns prüfen, dass wir würdig teilnehmen. Sprich, wer ist würdig teilzunehmen? Ja, natürlich derjenige, der die Verbindung, der die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus hat. Ein wiedergeborenes Kind Gottes. Und vielleicht müssen wir hier nochmal hinzufügen, meine Lieben, derjenige, der heute Heilsgewissheit hat. Der nicht sagt, ja, ich habe mich mit 8 Jahren als Kind bekehrt und ich denke, das wird schon passen. Ich habe ja mich Gott genaht. Meine Lieben, darum geht es nicht. Es geht darum, stehen wir heute in dieser lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Aber meine Lieben, wir wollen etwas weiterschauen. Warum hat Apostel Paulus diese Verse den Korinthern mitgegeben? Und da wollen wir jetzt mal einfach lesen, was Apostel Paulus in 1. Korinther 11 davor geschrieben hat. Und da heißt es so, wenn ihr, also 1. Korinther 11 von Vers 20 bis 22, wenn ihr nun zusammenkommt an einem Ort, dann hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Und dann erklärt Apostel Paulus, wie die richtige Durchführung des Abendmahls geschieht. Und dann kommt er auf den Vers 27, was ich vorhin zitiert habe. Wer nun unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein an dem Leib und Blut des Herrn. Und jetzt gehen wir weiter in Vers 33. Da heißt es so, darum meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, dann wartet aufeinander. Ist aber jemand hungrig, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Und jetzt merken wir aus dem ganzen Zusammenhang, dass Apostel Paulus unter unwürdig teilnehmen am Abendmahl hier etwas anderes meint. Was meinte hier Apostel Paulus? Es war damals auch bei den Christen üblich, dass sie ein Agape-Mahl, sagt man so, ein Liebesmahl zuerst eingenommen haben und anschließend das Mahl des Herrn, das Herrenmahl eingenommen haben. Das heißt, für sie war es ganz natürlich, diese Gemeinschaft untereinander, sie sind zusammengekommen zu einem ganz natürlichen Essen und haben sozusagen im Anschluss dann das Mahl des Herrn gefeiert. Und Apostel Paulus nimmt hier Bezug auf gewisse Missstände, die sich so eingeschlichen haben, auch in die Gemeinde, wo es mit Sicherheit auch gut begann, aber es waren ganz unterschiedliche Menschen auch in der Gemeinde. Es waren reiche Menschen gewesen, es waren arme gewesen. Und wir merken hier, dass jeder selber das Essen mitgebracht hat, das natürliche Essen beim Liebesmahl, ja. Und der eine hat gegessen schon, der Arme aber unter ihm, der hatte nichts dabei gehabt. Und der Reiche, der da neben dem Armen saß, der hat nicht Rücksicht genommen auf den Bruder, auf die Schwester, die daneben saß. Vers 33, darum meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, dann wartet aufeinander. Und dann geht er noch und sagt, wenn es nur um das Essen geht, meine Lieben, dann könnt ihr in euren Häusern essen. Das ist nicht der Gedanke, was wir eigentlich pflegen, was die Gemeinde Gottes sozusagen, weil er sagt, beschämt ihr die Gemeinde Gottes? Versteht ihr nicht den Hintergrund? Es geht nicht um das natürliche Essen und wir merken auf einmal, dass mit dem Abendmahl, und den Gedanken habe ich vorhin schon gesagt, da geht es nicht nur um die persönliche Beziehung zu Christus, dass ich sage, ja, ich bin im Herrn, ich bin ein Kind Gottes, sondern es geht darum, um meine Beziehung zu den Geschwistern. Wie gehe ich mit meinen Geschwistern um? Wie verhalte ich mich ganz, ganz praktisch meinen Geschwistern gegenüber? Und Apostel Paulus, der kommt zu dem Entschluss, wenn es im praktischen Leben unter den Geschwistern nicht stimmt, dann nimmst du unwürdig an diesem Mahl teil. Ganz einfach. Und wir merken diese enge Beziehung zwischen der Gemeinschaft mit Christus und der Gemeinschaft auch mit den Gläubigen. Und das war Apostel Paulus ganz, ganz wichtig auch zu betonen. Ein letzter Gedanke. Wir lesen in Matthäus 26, Vers 30, als das Abendmahl auch fertig war, da heißt es, und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und wiederum aus unserer Denkweise, wir sagen, Geschwister, wenn wir mit dem Abendmahl fertig sind, wir wollen noch ein Loblied, ein Danklied singen. Ja, das pflegen wir so. Und das ist auch gut so. Für uns ist es, meine Lieben, wenn wir all das uns vor Augen geführt haben, sozusagen wirklich gedanklich stille geworden sind, uns vor Augen geführt haben, was Jesus für uns getan hat, dann ist nur eins übrig, meine Lieben, dass wir danken. Dass wir danken, danken und nochmal danken. Für all das, was Jesus für uns getan hat. Wir haben in dem Eingangslied Nummer 7 gesungen, hätte ich 10.000 Leben ihn zu preisen, könnte ich doch nicht genug ihn preisen hier auf Erden. Ich könnte es nicht. Weil einfach das Opfer, was Jesus gebracht hat, ist unvergleichlich höher. Und darum der Gedanke der Dankbarkeit. Das ist für uns so irgendwie auch selbstverständlich. Aber meine Lieben, wir wollen diesen Vers im Kontext betrachten. Was hat der Herr Jesus beim Abendmahl den Jüngern alles gesagt? Der Herr Jesus hat den Jüngern gesagt, dass einer von ihnen ihn verraten würde. Hat er es gesagt? Er hat es gesagt. Ist das ein Grund, irgendwie nach dem Abendmahl dankbar zu sein? Glaube ich nicht. Der Herr Jesus hat persönlich den Jüngern gesagt beim Abendmahl, dass er nur eine kurze Zeit bei ihnen ist. Und dann wird er, sagt er, noch eine kurze Zeit sein, sprich bis zum Tod, ja, eine ganz kurze Zeit, dann werde ich noch eine kurze Zeit bei euch sein und dann werde ich zum Vater gehen. Die Jünger haben all das nicht verstanden. Wenn wir betrachten diese tiefe Gedanken, die der Herr Jesus, und das hat uns ja Johannes sehr gut auch, sehr ausführlich auch geschildert, zwischen Johannes 13, wo die Fußwaschung, das Abendmahl eingesetzt wird, und dem Tod Jesu Christi. Diese Kapitel dazwischen, wie wertvoll sie sind, über was Jesus dort alles spricht, über Verfolgungen, über die Einheit, dass auch der Heilige Geist kommt. Es waren so einige ermutigende Gedanken gewesen, aber es waren Gedanken gewesen, die durchaus den Jüngern mehr Sorgen, sage ich mal, bereitet haben, dass sie es sich überhaupt nicht vorstellen konnten, wie geht es überhaupt dann weiter. Und schlussendlich, wir wissen, dass nachträglich aus der ganzen Geschichte die Jünger es tatsächlich nicht richtig verstanden haben, um was es tatsächlich ging. Weil sie doch immer irgendwie hatten den Gedanken, Jesus wird ein natürliches Reich aufrichten und sie von den Römern befreien und so weiter auch. Und hier nochmal der Gedanke, für was waren die Jünger dankbar und warum haben sie diesen Lobgesang gesungen? Und die Antwort, meine Lieben, finden wir in dem Vers davor. Matthäus 26, Vers 29. Ich sage euch, sagt der Herr Jesus, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters. Und dann sagt, wird uns weiter berichtet, und dann haben sie den Lobgesang gesungen und sind an den Ölberg hinausgegangen. Meine Lieben, dieser Gedanke, was da Jesus hier sagt, ich werde sozusagen mit euch jetzt das letzte Mal feiern und dann werden wir es im Reich meines Vaters auch feiern. Was meint es auch hier? Apostel Paulus sagt ja Folgendes. 1. Korinther 11, Vers 26, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, und jetzt ganz wichtig, bis er kommt. Ja, das heißt, dieses Abendmahl, was der Herr Jesus eingesetzt hat, es wird ja in dieser Art zu Ende gehen, wenn der Herr Jesus das zweite Mal kommen wird. Es wird zu Ende gehen. Aber dieser Gedanke, dass wir es feiern werden im Reich des Vaters, er ist so, so wichtig, meine Lieben, auch für uns, weil wir lesen in Offenbarung 19, Verse 6 bis 9, Offenbarung 19 von Vers 6. Und ich hörte etwas wie der Klang einer großen Schar, und wie das Rauschen eines mächtigen Wasserfalls und wie das Grollen starker Donner, die riefen, Halleluja, denn der Herr, der allmächtige Gott, hat das Reich eingenommen. Wir wollen nun uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich mit reinem und glänzendem Leinen zu kleiden, denn das kostbare Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Dazu sagte er mir, das sind wahrhaftige Worte Gottes. Und meine Lieben, mein Verständnis von dieser Schriftstelle ist die, dass die Jünger, als da Jesus gesagt hat, ich werde das mit euch im Reich meines Vaters feiern. Wahrscheinlich, wenn wir so die ganze Zusammenhänge, die Geschichte betrachten, dann haben sich die Jünger vorgestellt, wenn wir auch das eine, das andere nicht verstehen, was heißt Verfolgung, was heißt, dass der Heilige Geist kommt. Was bedeutet es für uns, wenn der Herr Jesus nicht mehr unter uns sein wird? Was bedeutet es, dass einer unter uns ihn verraten wird? Aber eins haben sie verstanden, Jesus hat ihnen Hoffnung, Jesus hat ihnen eine Freude gegeben, dass er gesagt hat, wir werden im Reich des Vaters es feiern. Und möglicherweise haben sie wirklich an ein natürliches Reich auch gedacht. Aber wir sozusagen, die wir ja die ganze Geschichte kennen. Wir wissen, es ist das Reich, dieses himmlische Reich gemeint. Im Himmel ist es gemeint. Und darum auch hier, meine Lieben, wenn wir das Abendmahl feiern, dann sollten wir nicht nur danken, was der Herr Jesus für uns persönlich getan hat, sondern wir sollten voll Freude erfüllt sein, voller Erwartung, voller Hoffnung, wie wird dieses Mahl einmal im Himmel sein. Und meine Lieben, wenn wir hier durch gewisse Nöte, durch Schwierigkeiten, durch Verfolgungen als Christen auch durchgehen, das trägt uns hindurch, meine Lieben, diese Hoffnung, diese Freude, weil Gottes Wort Ja und Amen ist. Und was da Jesus bisher erfüllt hat, auch dieses Wort, es wird in Erfüllung gehen. Und ich wünsche so sehr, meine Lieben, dass wir auch diesen Kontext, wenn wir nach der Durchführung der Verordnungen dieses Danklied singen, es heißt eigentlich ein Loblied hier, ja, so ist natürlich der Dank hier unbedingt auch drin, aber es ist hier bei einem Loblied auch der Gedanke der Freude. Der Freude. Wie viel Mut habe ich persönlich bekommen? Welche Freude hat mir der Herr Jesus jetzt wieder durch das Abendmahl geschenkt, weiterzugehen? Aus sozusagen diesen Kampf bis ans Ende zu bringen, um einmal bei ihm in der Herrlichkeit zu sein. Und das wünsche ich einem jeden Einzelnen von uns. Amen.